Schön. Preis den Herrn. Ich freue mich total, hier zu sein. Sven, vielen, vielen Dank. Das ist echt Gnade. Das ist sehr tief. Alles gut, ich komme klar. Ich bin ein großer Mann Gottes. Mehr groß als Mann Gottes. Okay, ich würde gerne eine Bibelstelle mit uns lesen und die steht im 4. Mose Kapitel 13. 4. Mose ist Numeri, danke. Wir können Gott danken, dass wir deutsch sind und deswegen so 1., 2., 3. Mose, so da steht, ist viel leichter. 4. Mose Kapitel 13, die Verse 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Amen. Wunderbar, oder? Du liest das und denkst, das wird heute richtig gut. Und ich sag dir, ja, das stimmt, das wird heute richtig gut. Damals war es so, da gibt ja viele Filme über Mose und das Volk Israel, wie die ausgezogen sind. So, die waren ein Volk, eher als Sklaven gehalten, die mussten arbeiten in einem fremden Land, in Ägypten beim Pharao. Und dann, wahrscheinlich kennen das die meisten, dann kam so eine Feuersäule vom Himmel und eine Wolkensäule und ein Meer teilte sich und das ganze Volk zog da durch. Und als der Pharao da durchgehen wollte durch das Wasser, da ja, klappte das nicht, dass das Meer kam. Und dann zogen die durch die Wüste, das ganze Volk, 600.000 Männer und Frauen und Kinder. Und dann gab es jeden Tag zu essen, Gott schickte Manna, irgendwas so zu essen vom Himmel, so eine Art Döner vielleicht oder so. Und dann gab das jeden Tag dieses Essen und die zogen umher und umher, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Und Gott wollte, dass sie in ein neues Land kommen, in das verheißene Land, in das Land Kanaan, das Israel heute. Und Gott wollte die ganze Zeit, dass sie dahin kommen, aber es dauerte ewig, bis sie dahin kommen konnten. Sie waren in der Wüste und zogen umher und zogen umher. Und irgendwann kam der Tag, da standen sie vor diesem Land und dann sprach Gott diese Worte zu Mose. Er sagte, Mose, ich will, dass du ein paar Leute aussendest, 12 Stück, und die sollen jetzt schon mal in das Land vorgehen und sollen sich das mal genau angucken. Die sollen mal sehen, wie das Land ist. Jetzt denke ich mir so als deutsches Brain, warum hat Gott denn bitte Kundschafter ausgesandt? Gott hätte doch einfach sagen können, Freunde, da drüben ist das Land, okay, also morgen ziehen wir alle los, okay, 9 Uhr, 8.30 Uhr aufstehen und dann 9 Uhr alle aufmachen, rüber, gehorcht mir, ich bin mit euch, los geht's. So in der Bibel, da gibt es immer wieder Geschichten, die kommen mir so in den Sinn, dass das so war, dass Gott sagte, kämpft, ich werde mit euch sein. Und die kämpften und Gott war mit ihnen. Und Gott hat aus irgendeinem Grund das hier nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, geht, kämpft und ich werde mit euch sein, sondern er sagte, Mose, sende 12 Leute, dass sie sich das Land angucken. Obwohl Gott wusste, dass sie da kämpfen sollten. Das finde ich jetzt ein bisschen strange. Aber was mir das zeigt ist, Gott sucht in diesem Fall nicht nur Menschen, die ihm blind gehorchen, sondern er sucht Leute, die ihm freiwillig vertrauen und ihm freiwillig glauben, die ihm die freiwillig sich auf ihn hören und ihm vertrauen. Durch die Kundschafter legte Gott die Zukunft des Volkes in die Hand von ein paar Männern, von ein paar Leuten. Die ganze Zukunft, wie es weitergehen wird, legt er in die Hand dieser Menschen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen im Kapitel, dann sehen wir, wie die Geschichte weiterging. Wir können ja mal lesen die Verse 17 bis 20. Da hören wir, dass Mose gehorchte. Interessant, ne? Mose gehorchte Gott. Gott sagte, Mose sende Menschen aus und Mose sandte Menschen aus. Ich behaupte, hätte Gott gesagt, geht und kämpft, Mose wäre gegangen und hätte gekämpft. Aber das sagte Gott nicht, Gott sagte, sende Menschen aus. Und dann heißt es, und Mose sandte sie das Land Kanaan auszukundschaften und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf in der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist. Und das Land, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Gott sagt zu Mose, sende Menschen aus in das Land, dass sie es auskundschaften. Und Mose sagt jetzt nicht, ne, Martin und ihr andere, geht mal und kundschaftet es aus, sondern Mose gibt ihnen eine klare Anweisung. Ich will, dass ihr euch das Land anguckt. Und die Sachen, die sich Mose ausdenkt, da denke ich, also, das ist doch klar, da müsste ich gar nicht in das Land gehen, ich könnte ihm schon die Antwort geben. Er sagt zu den Kundschaftern, schaut euch das Land an. Sind die Menschen darin stark oder sind sie schwach? Ja, mal ganz ehrlich. Also, wenn das schwach wäre, wäre doch schon irgendein Volk dahergekommen und hätte die platt gemacht. Wenn da nichts zu essen wäre, dann würden die ja leiden und sterben. Also die Antworten sind doch logisch. So, natürlich ist das Volk stark. Natürlich gibt es da was zu essen. Natürlich sind die Menschen gut und die Städte gut ausgebaut. Also da muss ich gar nicht hingehen. Ich könnte dir vorher schon sagen, was die Antwort ist. Und jetzt überraschenderweise, was ist die Antwort? Haha, so die 12 Kundschafter waren da, kommen zurück und sagen, ja, ne, die sind stark, das Land ist gut, die Städte sind fest gebaut. Logisch, also das hätte man sich auch vorher denken können. Und dann, also das kommt in späteren Versen, und dann sehen wir in Vers 31 die Konsequenz, die sie daraus ziehen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sie sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Das war die Konsequenz. Die sahen ihr Volk an, ohne Heimat, die 400 Jahre, die Generation, die Urgroßeltern, die hatten schon kein eigenes Land. Jetzt zogen sie durch die Wüste und sollen gegen starke Städte und starke Menschen kämpfen. Das schaffen wir nie. Die sind viel stärker als wir. Unmöglich. Wir können es nicht. Und jetzt denke ich wieder, Gott hat doch selbst Schuld. Hätte Gott nicht einfach sagen können, geht und kämpft gegen die, dann hätten die Gott gehorcht und hätten es gemacht und die hätten gewonnen, weil Gott mit ihnen ist. Aber Gott irgendwie in einem komischen 5-Minuten-Zeitfenster dachte sich wahrscheinlich, ich mache mal heute etwas anders. Ich möchte mal einfach ein paar Menschen vorschicken, auf die Gefahr hin, dass das Ding jetzt völlig in die Hose geht. Wozu bitte wurden die Kundschafter gesendet? Was sollte das? Weil mit dieser Entscheidung macht sich Gott ja abhängig von Menschen. Hätte Gott gesagt, geht und kämpft, wären sie gegangen, hätten gekämpft, Gott hätte ein Wunder getan, sie hätten es geschafft. Aber in dem Moment, wo Gott sagt, entscheidet ihr, was denkt ihr über die Zukunft, was denkt ihr über den Gegner, hätte man sich doch denken können, was dabei rauskommt. Natürlich sind die anderen stark. Natürlich, wir haben seit 400 Jahren es nicht geschafft, eine andere Nation zu besiegen. Wir werden es wieder nicht schaffen. Ich bin ja Hamburg-Fan im Herzen. Wir haben es seit Jahrzehnten mittlerweile nicht geschafft, mehr vernünftig Fußball zu spielen. Wir schaffen es nicht mal mehr, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Wir werden es nie mehr schaffen. Ich wohne in Duisburg, deswegen heute Hamburg gegen Duisburg. Duisburg steigt ab in die dritte Liga, Hamburg nicht auf. Ich drehe durch. Und man guckt in die Zukunft und denkt, wie soll das jemals anders werden? Man schaut sich an und denkt, keine Chance. Keine Chance. Und Gott tat es ganz bewusst und sagte, ich möchte durch Menschen wirken. Ich möchte durch die Kundschafter hindurch, ich möchte, dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie freiwillig sich entscheiden, vertrauen wir Gott, dass er tut, was er sagt, oder vertrauen wir unserer nicht vorhandenen Kraft? Gott hat sich entschieden, durch diesen Flaschenhals seine Ströme gießen zu lassen. Hast du mal den Wasserhahn voll aufgedreht und so eine enge Selterflasche drunter gehalten? Da geht alles vorbei und nur ganz wenig geht in die Flasche rein. Da ist so viel Druck, so viel Wasser, aber nichts kommt da rein, weil die Öffnung so mini ist. Und Gott hat alle Ströme, Gott kann alles tun, aber er entschied sich, durch uns Menschen zu wirken. Durch unsere Schwäche, durch unsere Kleingläubigkeit, durch unsere Fehlerbehaftigkeit. Und Gott liebt es. Er sagt, ja, das will ich. Und dann sagt er noch, aus eurem Leib sollen Ströme von lebendigem Wasser fließen. Gott könnte Ströme von lebendigem Wasser fließen lassen, auf diese Stadt. Er könnte Heilungen schicken und alle werden plötzlich geheilt und sagen, ups, das war Gott, super, ich gehe mal in Gottesdienst oder ich glaube jetzt an Gott. Aber das tut er nicht. Gott könnte Träume schicken in jedes Haus und jeder träumt heute Nacht voll den krassen Traum und Gott sagt, ich liebe dich, ich kenne dich, ich bin Gott. Das könnte er, aber er tut es nicht. Er hat sich entschieden, durch Menschen zu wirken. Das war immer ein Prinzip Gottes. Er möchte durch uns wirken. Ihr seid noch gar nicht begeistert, ich bin es, aber gut, ist schön. Wonach sucht denn Gott? Nach welchen Menschen sucht er denn? Nun, Gott sucht nicht nach den Starken, er sucht nicht nach den Pros, nach den Perfekten, nach den Supertypen. Nein, Gott sucht nach Menschen, die einfach sagen, hier bin ich vertraue dir. Es gibt so einen wunderbaren Vers, der steht in Jesaja 66, Vers 2. Wollen wir den mal lesen? Hast du an der Wand? Das ist alles wunderbar. Jetzt habe ich ihn noch nicht. Aber ich kenne ihn auswendig. Dort steht, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und den, der da zittert vor meinem Wort. Auf den will ich blicken, sagt Gott. Gott ist es so, wie ich will blicken. Das ist so, als wenn seine Augen magnetisch angezogen werden. Und bei wem werden seine Augen magnetisch angezogen? Nun, bei einem Menschen, der elend, der schwach ist. Bei einer Person, die zerbrochen ist, der einen zerschlagenen Geist hat und denkt, ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht, ich habe Leid, ich habe Not, ich habe Schmerz. Da sagt Gott, ah, super, da kann ich jetzt antworten, da kann ich meine Liebe zeigen, da kann ich hingehen. Und dann steht da noch ein Halbsatz, wenn ich Sven angucken würde, wird er zusammenzucken, sagt er, nein, er erwähnt das nicht, der da zittert vor meinem Wort. Aber es gibt etwas, was das Herz Gottes attraktiv findet, nämlich wenn ein Mensch etwas von Gott hört und innerlich denkt, Gott hat es gesagt, ich müsste es eigentlich tun, ich möchte es gerne tun, ich sollte es eigentlich tun. Jemand, der das Wort Gottes ernst nimmt, jemand, der Gott ernst nimmt. Und da denke ich, da finde ich mich so wieder. Bin ich schwach? Bin ich elend? Habe ich ein zerbrochenes Herz? Absolut. Bin ich perfekt? Niemals. Aber irgendwie will ich Gott vertrauen, dass er tut, was er sagt. Deswegen bin ich auch aus Schleswig-Holstein ins Ruhrgebiet umgezogen. Ich weiß, das ist bescheuert und normale Menschen machen das andersrum. Ja, das stimmt. Aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass Gott da Menschen begegnen möchte. Ich glaube, Gott möchte, dass sie von ihm hören, dass sie ihn spüren, dass sie Gott erleben. Und wenn Gott sagt, ist jemand bescheuert genug dahin zu gehen, dann waren alle bei drei weg und ich stand noch da und dachte, ich mache es einfach. Ja, ich könnte ein schöneres Leben haben, aber ich will das gar nicht, weil ich in mir brennt etwas, was denkt, Gott will wirken und Gott kann sogar durch mich wirken. Gott kann durch alle Flaschen wirken und er möchte einfach nur Menschen haben, die sagen, hier bin ich, ich mache mich bereit für dich. Und das gibt mir Kraft und Glauben zu erwarten, Gott kann sogar durch mich wirken. Wozu hat Gott Kundschafter gesendet? Was mussten diese Kundschafter denn machen? Ja, die mussten in das Land gehen, sich die Städte angucken, feststellen, ach, die haben ja gute Städte, oh, die sind ja stark, haha, wer hätte es gedacht, und hätten zurückgehen sollen. Und dann in ihrem Kopf war der Gedanke, Gott hat irgendwie mal gesagt, er möchte uns dieses Land geben, aber ich sehe diese Städte und Menschen und denke, wir schaffen das nicht, wir sind zu schwach. Und Gott wollte einfach nur, dass sie mit diesem inneren Kampf, dass sie mit dem kämpfen. Und er suchte einfach nur Menschen, die vernünftig sind, die normal denken können und die irgendwie Gott in ihren Gedanken haben und sagen, ja, wir sind zu schwach, ja, ich kann es nicht und ja, Gott kann alles und Gott ist stärker und Gott ist größer und ich weiß, wenn ich mein Bestes gebe, reicht es nicht. Aber wenn Gott sagt, ich bin mit dir und ich will dir das Land geben, dann wird es passieren. Und wie wird es passieren? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich zittere, weil ich irgendwie glaube und glauben will, dass Gott das tut, was er sagt. Und Gott liebt es zu tun, was er sagt. Und Gott macht gerne verrückte Dinge. Aber die Frage ist, wo ist ein Mensch, der sich ihm zur Verfügung stellt? Der es drauf ankommen lässt? Der sagt, ich riskiere es mal, für eine Person zu beten. Und was ist, wenn nichts passiert? Ja, das wäre peinlich. Und dann wird der Name Gottes entehrt werden. Und die würden fragen, aus welcher Gemeinde komme ich? Und dann würden sie schlecht über meinen Pastor reden. Und das will ich alles nicht. Ich lasse es lieber sein. Und wenn wir für keinen beten, weißt du, was die Antwort sein wird? Richtig, keine Gebetserhörung. Und angenommen, du betest für 100 Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Gebetserhörung davon erlebst, die ist relativ hoch. Vielleicht erlebst du sogar zwei. Ich rede dir noch gar nicht von 100. Aber wenn da jemand ist, der sagt, Gott, ich bin bereit dafür, ich will es einfach riskieren, dir zu vertrauen, ich will es riskieren, das zu machen, was du sagst, ich will irgendwie glauben, du könntest eingreifen, Gott wird wirken. Er kann alles, er liebt es, sich zu verherrlichen, aber er fragt, wo sind Kundschafter, die hingehen, Jesus sagt ja auch, wir sollen die Kosten überschlagen. Jesus sagt ja nicht, baut mal einfach drauf los und es wird schon irgendwie passieren. Nein, nein, Gott hat kein Problem mit unserem deutschen Verstand. Der hat das uns geschenkt als eine Gabe und das ist schön. Ich bin auch so Mathe-Leistungskurs und so, ist super. Manchmal. Aber Gott hat uns so gemacht. Gott hat kein Problem damit, logisch zu denken und Kosten zu überschlagen. Aber Gott wünscht sich, dass wir zu dem Ergebnis kommen, es reicht nicht, aber Gott möchte es tun. Aber Gott wird es tun. Und er möchte dieses Extra rauflegen. Und dafür braucht er keinen perfekten Menschen, keinen perfekt ausgebildeten Menschen. Er braucht nicht Mann oder Frau oder jung oder alt. Er braucht dich. Du atmest, du bist ein Mensch. Super, du bist qualifiziert dafür. Du brauchst nicht mehr. Gott kann alles tun. Und Josua und Kaleb, die sahen das gleiche Land, die gleichen Menschen, die sahen auch, das Ding ist zu groß für uns, aber die sahen zwei dieser 12 Kundschafter, die sahen, aber Gott wird mit uns sein und deswegen sollten wir es wagen zu kämpfen. Aber das waren nur 2 von 12, die anderen 10, die waren deutsch. Die sagten, das klappt nicht. Und die Bibel sagt, es ist so ein Kampf in uns. Es gibt ja diese Worte in der schönen Elberfelder, zwischen Geist und Fleisch, so zwischen dem göttlichen Glauben und dem auf sich selbst schauen, nach der Logik, die wir so lernen in der Schule. Oder zwischen dem Glauben an den Unsichtbaren und dem Leben nur im Sichtbaren und Möglichen. Nach dem Sichtbaren und Möglichen hätte Hamburg aufsteigen müssen. Aber da war irgendeine unsichtbare Kraft dabei, die das verhindert hat. Das ist der größte Beweis. Ich habe mit meinem Sohn darüber geredet. Ich sagte, der größte Beweis der unsichtbaren Welt ist, dass Hamburg nicht aufgestiegen ist. Wir Christen leben in einer anderen Dimension. Man nennt es das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Und wir leben in einer wunderbaren Welt, aber in Verbindung mit Gott. Es heißt, dass er in uns wohnt, in uns lebt, dass sein Heiliger Geist in uns lebt und dass wir mit Gott reden können. Er hört uns und wir dürfen ihn hören, so wie auch immer das passiert. Da gibt es ja 1000 Wege. Aber wir leben in einer anderen Welt, in einer anderen Galaxie. Haben wir genug Kraft? Nein. Ist der Feind stark? Ja. Und dann gibt es in der Bibel ein paar Aussprüche. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort schreibt Lukas und Jesus sagt es: Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen. Warum? Ja, weil wir zu schwach sind. Wenn ich das Beste gebe, was ich habe, das wird nie reichen. Aber wenn Gott durch mich wirkt, dann ist alles möglich. Wenn ich eine schöne Rede halte, dann sagt ihr, das war eine schöne Rede. Aber wenn ich merke, ich stelle mich Gott zur Verfügung und Gott gibt mir Worte, die ich ausspreche, dann sitzt du vielleicht da und denkst, boah, das ist jetzt nur für mich. Oh, Gott möchte mir gerade etwas sagen. Wenn ich einen Menschen in den Arm nehme und sage, ach, das tut mir leid, dass du krank bist, ich wünschte, ich werde gesund, dann fühlt er sich geliebt. Aber wenn ich ihn umarme, meine Hand auf ihn lege und sage, in Jesu Namen sei geheilt, könnte es passieren, dass Gott durch mich wirkt und er wird gesund. Weil ich so toll bin, weil ich Bibelschule gemacht habe, Blödsinn, sondern weil ich ein Kind Gottes bin und weil ich einfach nur sage, Gott, bitte mach etwas. Und das kannst du und das kann ich. Und das macht Spaß. Dann fängt Christsein an, so richtig Spaß zu machen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich hätte gern Geschichten erzählt. In Gelsenkirchen ist der Hammer, was wir in dieser kurzen Zeit erlebt haben. Aber schade, aber ihr dürft uns besuchen kommen und dann erzähle ich euch das alles. Der Heilige Geist macht stark. Gott macht stark. Reinhard Bonke, der Prediger gestern, der hat was Schönes gesagt. Er sagte, der Heilige Geist ist nicht eine Belohnung, wenn du ein gutes Leben geführt hast, sondern der ist deine Ausrüstung, damit du dieses kraftvolle Leben führen kannst. Weißt du, wenn du merkst, ich komme nicht voran in meinem Leben, aber ich muss mir das verdienen, damit Gott vielleicht irgendwann durch mich mal wirkt, würde ich sagen, vergiss es, du wirst nie gut genug sein. Aber wenn wir vor Gott sind, sagen, Gott, bitte hilf mir, bitte fülle mich, bitte benutze mich. Gott sagt, ja, wenn da jemand mit zerbrochenen Herzen ist, jemand, der Gott will, Gott ist da, Gott gibt gerne, er liebt es zu geben. Ich bin, glaube ich, der einzig Begeisterte hier, aber gut, tut mir leid. Okay, danke, ja, Norddeutsch halt. Ich bin auch Norddeutsch, ich bin... Gott ist mit uns. Also, wozu hat Gott diese Kundschafter ausgesendet? Was wir brauchen, ist das Vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Wir können gut Gemeinde bauen, wir können tolle Programme machen. Das ist super, wir sind deutsch und wir danken Gott dafür. Aber wir brauchen es, dass Gott eingreift, dass Gott wirkt, dass Gott bestätigt, dass Gott Dinge tut. Und das will er nicht nur durch irgendwelche bezahlten Christen tun, wie ich einer sein darf. Das will er durch jeden tun. Gott liebt es, durch dich zu wirken. Ich wollte noch eine Sache ansprechen, ich gucke einfach nicht auf die Zeit. Das steht in Hebräer 11, Vers 1. Dort heißt es, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Da steht es. Das ist schön Elberfelder Deutsch. Der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Wir hoffen viele Dinge, ne? Wir hoffen, das passiert, wir hoffen, das ist da und das ist ein Traum, etwas Imaginäres, was schön wäre, wenn es eintreffen würde. Aber der Glaube, für den ist es eine Wirklichkeit. Es wird passieren. Ich sehe es jetzt nicht, aber es wird passieren. Das ist der Glaube. Der Glaube ist überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Dinge, die man nicht sieht. Ich bete, wird er gesund werden? Ich hoffe mal ja. Der Glaube sagt, er wird gesund werden. Warum? Weil Gott gut ist, weil Gott es tun will. Jakobus 2, Vers 18, dort sagt er, ihr Lieben, zeigt mir euren Glauben ohne Werke und ich werde euch aus meinen Werken den Glauben zeigen. Steht das da? Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde euch aus meinen Werken den Glauben zeigen. Wir Deutschen denken ja, Glauben heißt, ich glaube an Gott. Glaubst du auch an Gott? Ja, ich glaube auch an Gott. Glauben heißt, ich glaube auch, dass Hamburg nächstes Jahr aufsteigt. So, das fällt mir schwer, das mittlerweile zu glauben. Glaube ist irgendwas, was so rumschwirrt, so um uns herum. Aber die Bibel definiert Glauben als etwas, was aktiv wird. Zeige mir deinen Glauben. sagst du, du kannst doch gar nicht wissen, was ich glaube. Doch, ich kann wissen, was du glaubst. Ich schaue mir einfach an, was du tust. Ich schaue mir an, womit du deine Zeit verbringst. Ich sage dir, was du in deinem Leben für Entscheidungen triffst mit deinem Geld. Und dann sage ich dir, was du glaubst. Dann sage ich dir, ob du glaubst, dass Gott eingreifen kann oder dass Gott nicht eingreifen kann. Unsere Taten zeigen, was wir glauben. Die beweisen es praktisch. Und Gott sucht nach solchen Menschen, die ihm glauben und ihm vertrauen. Deswegen kann Gott sogar dich benutzen und sogar mich benutzen. Es ist das größte Wunder. Gott sucht nicht nach irgendwas, er sucht nach einem Mensch, der innerlich sagt, Gott, bitte tu es. Ich finde es auffällig, dass alle immer dich anschauen. Also alle Augen gehen immer so in diese Ecke. Das finde ich schon ein bisschen auffällig. Das gebe ich dir als Feedback später. Okay. Gott sucht nach Menschen, durch die er wirken kann, durch die er etwas machen kann, die ihm vertrauen, die sagen, Gott, es reicht nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich dir vertraue. Es gibt manche Punkte, wir denken ja manchmal, was ist, wenn nichts passiert? Angenommen, ich vertraue, dass Gott eingreift und Gott greift nicht ein. Was passiert dann? Und in 95% der Fällen denken wir, das ist einfach nur peinlich. Oftmals ist es gar nicht peinlich so. Oftmals denken die anderen, wow, die Person war ja mutig. Aber wir denken falsch. Stell dir mal vor einer Entscheidung stellst du dir nicht die Frage, was ist, wenn nichts passiert, sondern du stellst dir die Frage, was ist, wenn Gott ein Wunder tun würde? Was würde passieren, ich traue mich jetzt? Und was würde passieren, wenn Gott wirklich etwas tut? Das würde eine Menge verändern. Und ich glaube, wir würden anfangen, andere Glaubensschritte zu gehen. Leute würden das gar nicht mitkriegen. Es fängt immer in uns an. Es ist eine innere Entscheidung, die wir ganz alleine treffen. In diesen kleinen Entscheidungen täglich, die wir tun. Aber wenn unser Denken sich da verändert und wir sagen, was ist, wenn Gott Gebet erhört? Was ist, wenn Gott eingreifen würde? Was ist, wenn ich jetzt von Jesus erzähle und auf einmal versteht er, was ich sage und fängt an zu glauben. Wir würden viel mutiger, viel freier werden. Wir würden mit unseren Taten bezeugen, wir vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Und spannend finde ich dann, also wir sind ja noch im 4. Mose 13, wenn wir da weiterlesen und dann gucken wir, nachdem die da hin und her kämpften und diskutierten und sagten, ach, wir können nicht gegen die kämpfen. Lass uns mal lesen, 4. Mose 14, die Verse 1 und 2. Nachdem die sagten, wir schaffen es nicht. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Die hatten eine Diskussion zwischen den Kundschaftern. 10 sagten, die sind zu stark, wir schaffen das nicht. 2 sagten, die sind zu stark, aber Gott ist mit uns, wir schaffen das. Und diskutierten und kamen zu dem Schluss, wir machen es nicht. Das ist uns zu heiß. Wer weiß, ob Gott überhaupt eingreifen würde. Und dann fingen sie an zu murren und zu klagen und sagten, wären wir doch nur in Ägypten geblieben, wo wir 400 Jahre Sklaven waren. Da wussten wir genau, jeden Tag gibt es was zu essen. Jeden Tag hatten wir 8 Stunden Arbeit oder wahrscheinlich ein paar mehr. Aber ist egal, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Und nachts hatten wir 4 Stunden Zeit mit unserer Familie. Das war okay. Das war schön. Und jetzt sollen wir plötzlich etwas Riskantes tun und in ein anderes Land gehen, wo die anderen viel stärker sind als wir? Vergiss es, das machen wir nicht. Und über so ein Denkmuster würden wir lachen und sagen, also wie dumm kann man sein? Niemand möchte doch zurück als Sklave. Jeder will doch in ein Land, wo Gott wirkt. Und trotzdem würde ich behaupten, wir sind ganz genauso. Wir fühlen uns wohl in unserem gefangenen Leben. Wir wünschen uns alle, ich möchte Gott erleben. Ja, ich wünschte es mir, dass Gott in unserer Gemeinde Wunder tut und Heilung passieren und dass mich Gott benutzt. Ich wünschte mir das. Aber ich traue mich nicht und will nicht. Und bevor ich mich blamiere und es könnte ja schief gehen, möchte ich lieber bleiben, wie ich bin. Ich fühle mich wohl so. Eigentlich will ich so gar nicht sein, aber es ist okay. Ich komme klar und die Leute kennen mich und finden mich nett. Es ist alles okay. In Ägypten hatte ich meine Nachbarn. Es ist gut so. Wir lachen über die in der Bibel, aber wir sind ganz genauso. Wir haben uns arrangiert mit einem Leben ohne Gott. Gottesdienst alle 2 Wochen ist okay, so nicht zu extrem bitte, alles gut. So, damit gebe ich Gott ja schon eine Menge. Und ich habe 5 Euro in die Kollekte getan, ist auch gut. Danke übrigens. Aber es gibt im christlichen Leben mehr als ich gehe in Gottesdienst und gebe 5 Euro in die Kollekte. Und das weißt du. Ich glaube, in jedem von uns brennt eine Sehnsucht zu sagen, ich möchte Gott erleben. Ich wünschte mir, Gott würde durch mich etwas tun. Jemand würde mich anrufen und sagen, danke, dass du mir das gesagt hast. Das braucht ich. War genau der richtige Moment. Wir alle wünschen uns das doch, dass sowas passiert, wo wir etwas tun und jemand sagt, ey, durch dich, das hat mir voll geholfen. Das wünschen wir uns doch alle. Und wir alle können das erleben. Alles, was es braucht, ist, dass du innerlich mit dir selbst kämpfst. Dass du dir das Land anguckst und denkst, okay, das ist zu krass für mich, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug, ja. Aber Gott ist mit mir und ich traue mich einfach, das zu machen. Das ist alles, was es braucht. Und Gott sucht nach solchen Herzen. Nach einem elenden, mit zerschlagenen Herzen, da können die meisten von uns sagen, das bin ich. Und der zittert vor seinem Wort, der sagt, Gott muss wirken. Gott hat es gesagt, er will es tun und ich will es einfach. Ich will es so gern sehen und ich traue mich jetzt, ich lasse es darauf ankommen. Okay, ich wollte noch sprechen über Jona, aber das lassen wir sein. Ich möchte euch gerne was sagen als Gemeinde. Ihr habt einen wunderbaren Pastor. Ihr sollt nicht lügen. Sagt ihm das auch immer mal wieder, macht ihr, ne? Ein Pastor kann das auch immer mal ertragen. Viele Leute denken, naja, unser Pastor weiß das ja. Nee, der weiß das nicht. Das tut immer mal gut, das auch mal zu hören. So, okay. Ich glaube, dass Gott hier etwas wirken möchte in eurer Gemeinde. Und das, was ihr hier tut, das ist wunderbar. Dass ihr mit Rangern anfangt, wir mit Kindern, das ist wunderbar, das ist ein Vorbild. Glaubt mir das. In unserem Land, viele Gemeinden, die schauen auf das, was ihr hier macht und sagen, ey, davon will ich auch was haben. Es gibt Gemeinden, die dadurch Vollgas geben, in Kinder und Jugendliche zu investieren. Dass ihr das macht, ist mehr als ein paar Menschen zu segnen in Hamburg. Ihr segnet viele Gemeinden in Deutschland. Und ich glaube, dass Gott noch mehr machen möchte. Mögt ihr mutig sein, Glaubensschritte zu gehen in der Zeit, die jetzt vor euch liegen. Mögt ihr mutig sein, Gott zuzutrauen, dass er etwas drauflegt. Und Gott möchte etwas drauflegen. Es ist so, als wenn, das war nur mein Eindruck, als wenn, guckt nicht immer zu Sven bitte, das macht mich nervös. Als wenn ihr hier in diesem Raum sitzt und diesen Raum anguckt und als wenn Gott sagt, da ist mehr. Das war ein Empfinden, was ich hatte. Gott ruft euch zu, da ist mehr. Ihr seid gut, ihr seid fleißig, aber da ist mehr. Und es ist so, als wenn es nicht weit ist. Es ist da und Gott euch ermutigen möchte, vertraut mir, er möchte dazu tun. Ein zweites, was ich sagen möchte. An dich persönlich. tritt heraus, trau dich einen Schritt zu gehen. Heute, morgen, die nächsten Tage, trau dich, Entscheidungen, die du triffst, zu sagen, und was ist, wenn Gott eingreift? Und was ist, wenn Gott wirkt? Lass dich nicht von Menschen entmutigen, sondern wenn wir erwarten, dass Gott das tut, was er sagt in seinem Wort, wird er es tun. Wie sieht das Land aus, was vor dir liegt und was Gott dir geben möchte? Ich glaube, du hast eine Idee, du hast einen Traum. Gott hat dir einen Traum gegeben, was du erleben möchtest, was du sehen möchtest, eine Vision, ein Traum, wo du sagst, ich wünschte mir, das und das würde passieren. Und Gott möchte dir das Land geben. Er möchte dich gesund machen. Er möchte dich heil machen. Er möchte, dass durch dich andere Menschen gesegnet werden. Das will er, das kann er und er wird es tun. Lass dich auf ihn ein. Und er ist treu und er wird es geben. Gott möchte dir Freiheit schenken. Er möchte Neues tun. Reicht deine Kraft? Nein, sie reicht nicht. Reicht dein Wissen? Nein, reicht sie nicht. Reicht Gott? Ja, das reicht. Dein Glaube reicht und Gott kann es tun. Eine letzte Sache. Ich habe erzählt, es ist so lustig, dass ich so Mathe war, so ein logisch denkender Typ, mein Vater so ein Ingenieur. Und ich hatte als ich Christ wurde, viele Kämpfe mit mir, weil ich dachte, ich bin zu logisch darum, um ein Christ zu sein. Die anderen, denen fiel es so leicht zu sagen, ach, wir machen das jetzt einfach. Und ich dachte, oh, ich mach das nicht, das geht doch gar nicht. Und ich dachte immer, ich bin viel zu logisch dazu, um so verrückte Sachen zu tun. Da hatte ich eine richtige Glaubenskrise. Und wenn ich sowas hörte wie heute, habe ich immer gedacht, ah, die anderen ja, ich nicht. Ich möchte dir zurufen, Gott, für ihn ist das kein Hindernis, sondern Gott möchte dein logisches Denken benutzen zu seiner Ehre. Es ist keine Strafe, dass du ein logischer Denker bist. Das ist ein Geschenk, dass du das da darfst. Logisch denken darfst, die Kosten überschlagen darfst. Aber Gott möchte dir darin begegnen und möchte ein Glaubenslevel draufsetzen und dich da hineinführen. Ich würde gerne beten. Vielleicht können wir aufstehen zusammen. Danke, Jesus, wir ehren dich. Sind dir so dankbar für deine Gnade. Du hast gekämpft, ehe du an dieses Kreuz gegangen bist, in dem Garten. Sagtest, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass das an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, ich werde es tun, weil dein Wille soll geschehen. Und ich segne diese Gemeinde und ich segne diese Menschen hier und ich bitte dich, dass du uns hineinführst, dass du uns segnest mit einem Geist des Glaubens. Heiliger Geist, erwecke Glauben und Sehnsucht in unseren Herzen. Und auch wenn wir nicht spüren, Herr, dass du uns Gnade gibst, die nächsten Schritte zu gehen. Lass uns Freiheit erleben. Lass uns dich erleben.